Herzlich willkommen zum Podcast von Equippers Berlin.
Yeah, schön, richtig gut hier zu sein. Ich habe mich echt gefreut, mal wieder hier bei euch zu predigen. Ich weiß nicht, wer von euch hat mich schon mal predigen gehört in Berlin? Das sind ein paar. Ich habe hier auch schon mal gepredigt, aber ich habe schon in einem Hotel gepredigt und dann in so einer anderen Gemeinde, wo ihr zwischendurch mal nachmittags oder abends wart und so. Also ich bin schon lange unterwegs. Ich habe eure jungen Leute getroffen auf dem Power-Up. Ich habe das geliebt letztes Jahr, wie viel Berliner bei Shout waren. Ich hoffe, ihr seid alle am Start dieses Jahr, weil ich glaube, Gott da einfach was tun möchte in unserem Land mit uns. Ich glaube, wir haben als Equippers einen besonderen Auftrag. Ne, wir sind nicht besser oder irgendwas, aber wir haben einen eigenen Auftrag, merke ich. Und es ist ein Ort, wo wir aufgefordert sind, nicht in unserer Komfortzone zu bleiben, sondern zu sagen, Gott, du hast mehr für mich. Na, und ich wurde abgeholt vom Hotel von Micha und wir haben ein bisschen gesprochen und er hat mir von sich erzählt und hat gefragt, hey, was geht denn gerade so in Flensburg? Ich habe ihm ein bisschen von den letzten Monaten erzählt und habe irgendwann gesagt, weißt du, wir bitten Gott immer um mehr. Und das Krasse ist, Gott beantwortet dieses Gebet und gibt uns mehr. Allerdings mehr von allem. Kennt das irgendwer hier? Und denkt, wow, so viel von dem, was ich gerade erleben darf, ist eigentlich voll das, wofür ich gebetet habe. Aber mit all dem anderen, was noch dazu kommt, habe ich irgendwie gar nicht gerechnet. Und dann gilt es, eine Entscheidung zu treffen, ich bleibe genau hier, ich renne nicht weg, ich gehe nicht zurück zum Alten, ich laufe nicht davon, ich mauere mich nicht ein, sondern ich entscheide mich ganz bewusst, hier zu bleiben. Und hey, Equippers Berlin, ich möchte euch wirklich sagen, unsere Herzen, wir haben viel für euch gebetet, die schlagen wirklich für euch. Und das sage ich nicht so als Spruch, um einfach irgendwie eure Sympathie zu gewinnen, sondern wir haben das hier mit im Gebet begleitet, weil ihr seid so wichtig für diese Stadt. Ihr seid so wichtig für diese Stadt und das ist das Leichteste der Welt, aufzugeben oder wegzulaufen oder sich hinzusetzen und gar nicht mehr zu bewegen, aber diese Entscheidung zu treffen, wir bleiben. Ich weiß zwar nicht genau, wie das werden wird, was kommen wird, aber wir bleiben und ich möchte euch sagen, vor euch liegen großartige Zeiten. Ich finde es so abgefahren, dass Pastor Tore David und Salome herziehen lässt, im Grunde genommen sie sogar hier euch sendet. Das sind nämlich unfassbar tolle Leute und ein kleines Geständnis, Tore, ich hoffe, du bist mir nicht böse, ich hoffe, unsere Freundschaft ist inzwischen belastbar genug. Aber das ist schon einige Zeit her, da hat mich David mal abgeholt. Vom Flughafen, glaube ich, war das. Und wir haben gesprochen und ich habe Fragen gestellt. Ich liebe das, so einen Fahrer kennenzulernen, will wissen, was macht der. Und ich habe mich dabei erwischt, wie ich dachte, Alter, was ist denn das für ein Hammer-Typ? Boah, Mann, wenn der bei uns wäre. Mann, was könnte er an den Start bringen? Aber natürlich haben wir so eine gewisse pastorale Ethik. Außerdem habe ich auch ein bisschen Angst vor Tore, deswegen dachte ich, da kannst du nicht so platt rangehen. Deswegen gibt es so eine Strategie unter Pastoren. Also habe ich in der nächsten Frage gestellt, hey, sag mal so, hast du eigentlich irgendwie eine Partnerin? Weil man könnte überlegen, wen hätte ich da gerade, wo man so einen kleinen Deal. Und es heißt ja auch in der Bibel, darum verlässt der Mann Vater und Mutter. Das heißt theologisch absolut solide. Und sagt er, nee, ich bin verheiratet und alles. Und dachte ich, okay, keine Chance. Nein, im Spaß sage ich das natürlich. Aber ich möchte euch einfach sagen, ey, macht euer Herz auf für die. Ich durfte das selber erleben. Meine Frau Lilly und ich habe ein paar Fotos von meiner Familie mitgebracht. Nicht da, sondern da. Ich bin Papa von 3 Mädels mit Lilly verheiratet. Also ich sage immer, Gott hat meine emotionale Kapazität in den letzten 14 Jahren um 12.000% gesteigert. Ich bin sehr dankbar für meine Familie. Genau, aber Lilly und ich, wir sind 2007 beide in Flensburg gelandet. Ich wollte eigentlich nie Pastor werden. Ich dachte, ich bin jetzt mal hier, dann kann ich auch in dieser Gemeinde mithelfen. Das war damals eine apostolische Kirche in Flensburg, hieß noch nicht Equippers, ne, hat sozusagen dieselbe Geschichte. Waren vielleicht so 70 Leute am Sonntagmorgen da, inklusive ein paar Hunden von irgendwelchen Obdachlosen, die gekommen sind. Und irgendwie, das war ein chaotischer, verzweifelter Haufen. Aber die waren irgendwie echt, da war was. Und ich hatte gerade mein Studium in Kopenhagen beendet und dachte, ey, warum, irgendwie ist gerade ein guter Ort, hier zu sein. Und ich bin da geblieben, habe in diesem Jahr da Berufung entdeckt. Und meine Frau und ich, wir durften auch da sozusagen, haben wir geheiratet und wir durften in einem sehr sicheren Rahmen, weil da waren Leute um uns in dieser Gemeinde, ne, und da waren wirklich schräge Vögel dieser Gemeinde, wirklich. Sind auch immer noch, aber inzwischen hat sich das Verhältnis ein bisschen gewandelt, das ist ganz gut. Aber irgendwie war das ein Ort, wo wir groß werden durften, wo uns eine Möglichkeit gegeben wurde, in etwas hineinzutreten, was Gott schon längst vorbereitet hatte. Wie es so heißt, wir dürfen in vorbereitete Werke eintreten. Und wir durften Fehler machen, wir durften Dinge ausprobieren. Aber irgendwie waren da Leute, die haben sich unser angenommen. Es gab, ich weiß, zwei ältere Ehepaare, die am Sonntag danach zu uns kamen. Und ich habe damals irgendwie gejobbt nebenbei und umsonst an der Church gearbeitet. Und haben gesagt, hey, wir wollen euch unterstützen. Und haben uns eine Zeit lang monatlich Geld gegeben. Und das war eine ganz schlichte Sache, aber das hat ein Stück weit mein Herz mit dieser Church verknüpft, weil da kam mir irgendwas entgegen. Und was Jesus daraus gemacht hat, einfach nur nicht um anzugeben, wir sind sonntags jetzt so 350 Leute. Wir haben laut Datenbank so ungefähr 600 Leute, die diese Kirche ihr Zuhause nennen, also Erwachsene und Kids. Und es passiert was, wir durften eine Köpers Kiel gründen. Wir rufen Leute in Berufung hinein, da entsteht total was. Wir dürfen jetzt im Norden von Deutschland, Schleswig-Holstein, andere Kirchen supporten. Wir dürfen eine Grundlage bauen und meine Leidenschaft ist, wir müssen die Kirchen bereit machen für Erweckung. So, wir beten ja für Erweckung, so Herr, schenk Erweckung. Und dann guckst du dich um und denkst, ey, wenn Erweckung kommen würde, wir würden 3 Wochen durchhalten, wenn es hochkommt. Dann müssten wir zumachen, sagen, ey, ist erstmal genug Erweckung, jetzt müssen wir. Nein, aber zu sagen, hey, und das sehe ich bei Equippers, mit Menschenverstand, mit Leiterschaft und mit der Kraft des Heiligen Geistes von einer Kirche zu träumen, die einen Unterschied macht. Und wo Gott eine Erweckung schenken könnte, und die nicht sofort irgendwie versickert im Sand, sondern da was passiert. Und ihr habt auf jeden Fall Platz. Aber das Wichtigste ist, dass ihr Platz in eurem Herzen dafür schafft. Alright. Yes. Hey, ist mir ein Privileg, hier sprechen zu dürfen, weil ich einfach eine persönliche Connection habe zu dieser Church, aber auch zu eurem Pastor, zu Pastor Torres, jemand, den ich wirklich schätze und sehr bewundere und sehr dankbar bin, dass Gott irgendwie unsere Wege so zusammengebaut hat. Und wir waren vor ein paar Monaten mit ein paar Senior-Pastoren hier in Berlin. Da durfte ich schon eure Umbauarbeiten bewundern. Ich finde, es ist richtig schick geworden. Und wir waren dann noch im Bundestag. Und das war irgendwie ein besonderer Moment. Ich war da noch nie vor. Und da zu sitzen und zu denken, wow. Ne? Und ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie beeindruckend das ist, in diese Stadt zu kommen. Ich komme ja aus Flensburg. Das ist absolute Provinz. Absolut maximale Provinz. Ich sage euch mal, wie sehr Provinz das ist. Vor 5 Jahren, nee, fast 6 Jahren, konnten meine Frau und ich ganz tolles Haus kaufen. Aber wir haben lange überlegt, ob wir das machen, weil die Entfernung zur Stadt ist ungefähr so 15 Minuten. Und dann weiß ich noch, haben wir irgendwie so ernsthaft, ja, lacht ruhig darüber, das war meine Realität. Und ich weiß noch, da waren wir auf irgendeiner Quipers-Konferenz und da waren ein paar von euch da, ein paar Berliner, und wir haben das so erzählt und die haben so lachend sich über den Fußboden gerollt. Haben gesagt, hey, morgens fahre ich 1,5 Stunden mit der U-Bahn zur Arbeit. Ich habe schon mit 4 Obdachlosen mich geprügelt und das ist noch ein guter Tag, so ungefähr. Und ihr jammert rum wegen irgendwie hier 15, 20 Minuten Autofahren. Ne? Aber es ist auch ein bisschen, ist einfach Provinz. Ich meine, wenn du, das ist nicht so, wo hier in, ich kann in jede Richtung 1 Stunde fahren, du darfst irgendwie so Zivilisation. Das ist Schleswig-Holstein. Wir haben zum Beispiel keinen öffentlichen Nahverkehr bei uns. Letzt war ja so ein Schneesturm und wir sind original eingestellt worden. Alle Zufahrtsstraßen zu meinem Ort, in dem ich lebe, waren zugeschneit. Das heißt, so eine Nacht. Aber ganz ehrlich, das war total genial, weil alle unsere 3 Kinder haben bei Freunden gespielt und konnten nicht nach Hause kommen. Also, war ein schöner Abend. Genau. Und wenn ich jetzt hier nach Berlin komme, ich bin übrigens, ne, Thor hat behauptet, die hätte mich eingeflogen. Ich werde ausgeflogen, ich bin mit dem Zug gekommen. Ne, dann klebe ich an der Scheibe und staune darüber, was hier in dieser Stadt abgeht. Und die Herausforderung, glaube ich, für dich als jemanden, der hier lebt, ist es, seinen Blick auf das Gute, auf dem Guten zu halten, was Gott tun möchte hier. Weißt du, du kannst ja gerade rumrennen, in deiner Stadt dich umschauen, du kannst in die in die Weltpolitik schauen und du kannst ja depressiv und verzweifelt werden. Oder du schaust auf das, was Gott tun möchte. Es hat noch nie eine bessere Zeit in dieser Stadt gegeben, Kirche zu bauen als jetzt. Und du darfst das machen. Wir dürfen das tun. Ich erzähle dir mal von einem Erlebnis, was ich vor ein paar Wochen bei uns im Gottesdienst hatte. Wir sind Flensburg, direkt an der Grenze nach Dänemark. Und das heißt, es kommen auch Dänen zu uns. Und es gibt inzwischen eine mittelgroße Community von Leuten, die so während der Covid-Zeit nach Dänemark gezogen sind, weil das Land der Freiheit ist. Und haben sie festgestellt, da wohnen ganz viele Dänen. Und deswegen sind sie angefangen, wieder zu uns zu gehen. Ich mag Dänen, ich habe da auch gelebt. Aber sie sind anders drauf. Und ein paar von den jungen Leuten, die sind so on fire für Jesus. Und die gehen in Dänemark auf ein deutsches Gymnasium. Wir haben in Flensburg dänische Schulen und Kindergärten und Gymnasien. Und genauso umgekehrt im Grenzland gibt es auch ein deutsches Gymnasium in Dänemark. Und da ist ein junger Kerl zum Glauben gekommen und der schleppt jeden an, den er irgendwie zu fassen kommt. Der ist so on fire für Jesus. Und vor einigen Wochen nach dem Gottesdienst finde ich mich wieder umringt von einer Truppe von so Gymnasiasten. Alles total coole Jungs. Stylisch, jung, gut drauf. Ne, so richtig coole Jungs. Meine große Tochter, die ist 14, die hat da gerade im Café, wir standen vorm Café, im Café gearbeitet. Und ich habe sie so gefragt, hey, Ella heißt sie. Ich sage, Ella, hast du die Jungs da gesehen? Und sie war so, Dachte ich, okay, weiß doch nicht, wie es mir damit geht. Aber ich stehe da mit diesen Jungs, das sind vielleicht 10, 11 Jungs und das sind so richtig coole Typen. Und ich frage sie, hey, wie seid ihr hergekommen? Ja, der Typ hat uns irgendwie eingeladen, aber wir kennen euch schon aus dem Internet, wir haben euch gefunden. Und einer nach dem anderen erzählt mir, hey, wir kommen nicht aus dem kirchlichen Background, wir haben keine christlichen Eltern, aber irgendwie haben wir uns auf die Suche gemacht. Und einer erzählt, ja, ich gucke mir auf TikTok immer so Videos über die Bibel an und so und mich fasziniert das. Das macht irgendwas mit mir. Und jeder erzählt irgendwie. Und ich stand da, umringt von diesen jungen Kerlen, 17, 18, 19. Und ich merkte in meinem Geist, ich muss was tun. Ich muss was tun. Ich will was tun. Ich muss was tun. Weil wenn wir diese Generation erreichen, ey, wenn du, ich meine, das sind die coolsten Jungs aus der Oberstufe da. Wenn du die erreichst, dann kriegst du die ganze Schule. Ne? Das ist... Nee, solche Jungs bekehren sich eigentlich nicht. Normalerweise nur, wenn sie sich in so ein süßes Mädel aus deiner Jugend verlieben. Hey Mädels, ihr habt ein wirklich gigantisches Evangelisationspotenzial. Stimmt. Deswegen ist es umso wichtiger, dass du klare Grenzen hast. Aber wenn du die hast, hey, go for it. Aber normalerweise kommen solche Leute nicht einfach so in den Gottesdienst. Aber ich merke, da passiert was in der Generation. Mit all dem, was abgeht. Mit all dem, was in der Politik abgeht, was in der Umwelt abgeht vielleicht, mit all dem, was auf sie einströmt, mit einer Welt, die irgendwie durch KI komplett verändert wird, fragen die sich, wie baue ich eigentlich ein Leben? Was formt eigentlich noch meinen Charakter? Und ich hatte nur diesen Moment und ich merkte, wie der Heilige Geist sagt, Simon, du musst was tun. Und ich dachte, okay, ich will was tun. Und ich habe mir ein paar von den Schülern, die bei uns sind, von der Schule geschnappt, habe gefragt, hey, kennt ihr die? Und die waren so, nein, das sind die coolsten Jungs von der Schule. Die reden nicht mit uns, ne? Bis auf dieser eine, der sie eingeladen hat. Und dann habe ich gesagt, hey, wollen wir was machen? Und sie sagten, ja, unbedingt. Und dann habe ich gedacht, cool, ich mache irgendwie so eine Art Alpha-Kurs. Das ist in Appenrade, das ist eine kleine Stadt in Dänemark, relativ nah an Flensburg. Und ich habe angefangen, dafür zu beten. Ich habe, ne, und wenn der Pastor für was betet, dann müssen die Leiter mitbeten. Wir haben auch gerade Gebet und Fasten, wir haben dafür gebetet. Und ich hatte gestern ein Gespräch mit einem jungen Kerl von der Schule, der bei uns in der Church ist. Und er hat mit seinem Rektor gesprochen und gefragt, hey, können wir vielleicht einen Raum hier bekommen? Und das Resultat ist, wir bekommen nicht nur einen Raum. Der Rektor hat gesagt, oh, das klingt ja gut. Die können doch offiziell Nachmittagsprogramme bieten. Offiziell von der Schule. Der kann doch mal herkommen und immer in der ersten Woche, in der großen Pause am Mittwoch werden die neuen Nachmittagsaktivitäten vorgestellt. Dann soll er das vorstellen. Ihr kriegt einen Raum. Hier ist der Schlüssel. Du darfst einladen, wen du willst. Und es ist so abgefahren, da geht gerade eine Tür auf. Da geht gerade eine Tür auf. Und ich merke, ich möchte jemand sein, der der nächsten Generation Hoffnung bringt. der nicht seine Last oder seine Sorge oder seine, vielleicht auch seine Enttäuschung mit Dingen rüberbringt, sondern ich will Hoffnung bringen. Wenn letztes Jahr das Jahresmotto Hoffnungsträger, ich möchte ein Hoffnungsträger sein. Leute, wir müssen als Menschen, die Jesus kennen, wir haben eine Hoffnung, die kann die Welt nicht geben. Aber wenn wir diese Hoffnung nicht teilen, wenn wir uns selber von Sorgen und Nöten und Meinungen und Enttäuschung klein halten lassen, dann bekommt diese Welt nicht diese Hoffnung, die sie von dir braucht. Und das ist meine Leidenschaft. Ich möchte heute ein ganz bisschen drüber sprechen, weil das meine Erfahrung ist. Ich habe darf eine Kirche leiten, die schon sehr alt eingesessen ist für Freikirchenverhältnisse. Wir haben vor kurzem unser 60-jähriges Jubiläum gefeiert, was schon relativ lang ist. Ich hatte vor ein paar Wochen das Privileg, mein bis dahin ältestes Gemeindemitglied die Beerdigung leiten zu dürfen. Der Mann ist 104 geworden. Und es hat mich so bewegt zu sehen, wie er sein Leben hingegeben ist. Rausgekommen aus dem Krieg mit Traumata, mit Schmerz, mit Verlust, aber hat Hoffnung gefunden in der Botschaft des Evangeliums. Und hat in Berlin, in Hamburg, in Flensburg, in Siegen, hat überall Gemeinde mitgebaut und hat einfach ein Erbe hinterlassen. Das hat mich mit Ehrfurcht erfüllt. Und ich habe gedacht, ich will hier so jemand sein. Und ich hatte so einen abgefahrenen Moment, weil ich nämlich in der Vorbereitung rausgefunden habe, dass als ich ganz klein war, als ich 2-3 Jahre alt war, gab es eine Begegnung zwischen diesem Mann und meinen Eltern. Das heißt, unsere Leben haben sich irgendwie schon mal gekreuzt. Und ich war da auf dieser Beerdigung, durfte die leiten als Pastor. Und da waren auch Familien mit ihren Kindern da aus unserer Kirche. Und ich habe so ein paar von den kleinen Kids gesehen. Und mich hat der Gedanke gestriffen, ob einer von denen mich wohl irgendwann mal beerdigen wird. Es klingt so ein bisschen makaber, oder? Aber das war überhaupt nicht makaber, sondern irgendwas hat das in mir berührt. Und ich habe mich gefragt, ich möchte dasselbe. Ich möchte, dass die auf mein Leben schauen und sagen, es ist mir eine Ehre, darüber sprechen zu dürfen. Es ist mir eine Ehre, diesen letzten Moment hier mit gestalten zu dürfen. Und weißt du, Gott ist ein Gott der Generation. Er stellt sich vor, ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Er beschreibt sich selber an einen Gott der Generation. In dem wichtigsten Bekenntnis von Gottes Volk, im Schema Israel, das finden wir im 5. Mose Vers 6, da heißt es, dein Gott ist ein Gott und so weiter und so fort. Da ist mehrmals danach der Auftrag, gib das weiter an deine Kinder und an deine Kindeskinder. Und das ist interessant, wenn du dir nämlich die Geschichte der Bibel anguckst, relativ oft klappt das, dass vielleicht noch an die nächste Generation übergeben wird, aber dann bei der übernächsten geht es katastrophal schief. Das ist den besten Leitern so gegangen. Mose trainiert Josua. Josua leitet das Volk ins gelobte Land, aber dann vergisst er sozusagen die Generation, die dann kommt, zu prägen und zu stärken und an ihrer Seite zu sein, sondern für ihn war so, hey, mein Auftrag ist fertig, jetzt macht mal, geht mal in eure Gebiete und kämpft gegen Riesen oder was auch immer ihr so macht. Und das Resultat war das fürchterliche Buch Richter im Alten Testament. Wenn du Bock auf Gewalt und Schmerz und Katastrophe hast, lies das Buch der Richter, es ist wirklich hart. Ich versuche einmal im Jahr die Bibel durchzulesen. Ich habe vor ein paar Jahren mal angefangen. Ich versuche das im Anfang des Jahres in 30 Tagen zu machen, so ein bisschen als Druckbetankung mit Gottes Wort. Und ich erschaudere jedes Mal, wenn ich zum Buch der Richter komme. Aber das Buch der Richter ist das Resultat, wenn wir als eine Generation verpassen, die nächste Generation stark zu machen für den Auftrag, den Gott auf diese Generation gelegt hat. Ist es zu hart oder darf ich darüber sprechen? Ich werde dieses Jahr 45. Und so, seitdem ich 40 bin, hat sich meine Perspektive auf das Leben und auf die Zeit verändert. Ist wirklich so. Ich weiß, ich bin jetzt noch nicht alt, aber ich bin auch nicht mehr jung. Und ich schaue auf meine Kinder, die größer werden. Ich schaue auf meine noch vor Jahren jungen Leiter, die jetzt erwachsene Leute sind, die selber Familien haben. Und mir ist klar geworden, und wenn du in die Bibel schaust, siehst du das, eigentlich dein Erfolg, dein Lebenserfolg, dein Gesegnetsein von Gott wird an dem Zustand der nächsten Generation gemessen. Und es erfüllt mich auf einer Seite mit Dankbarkeit, so eine wichtige Aufgabe bekommen zu dürfen, dass Gott mir das anvertraut. Und gleichzeitig denke ich, boah, wow, was für eine Verantwortung. Was für eine Verantwortung. Und wir haben so eine Idee irgendwie in unserem wunderschönen Land, dass du arbeitest und dann gehst du irgendwann in den Ruhestand. Und dann machst du nur noch Kreuzfahrt mit der AIDA oder irgendwas, keine Ahnung. Oder bekommst Sozialhilfe, was auch immer man so gemacht hat davor. Aber das, dann ist irgendwie der Auftrag vorbei. Aber das ist nicht das, was ich in Gottes Wort sehe. Aber das fängt auch nicht erst an, wenn ich vielleicht in die Jahre gekommen bin. Das fängt an schon, wo ich viel jünger bin. David zum Beispiel, der später König David wird, einer seiner wichtigsten Leute war der Sohn von König Saul, Jonathan. Das war ein älterer Freund, der an ihn geglaubt hat, der ihm vertraut hat, der ihm Mut zugesprochen hat, der extra sagte, hey, wo er gehört hat, dem geht's nicht gut. Ist er hingefahren, hat ihn wieder aufgerichtet. Selbst wenn du jetzt sagst, oh, ich bin noch voll jung, so die Älteren sollten sich mal um mich kümmern. Nein, so funktioniert das nie. Du hast jetzt einen Auftrag, dieses gibt das weiter an deine Kinder und Kindeskinder. Das fängt jetzt schon an. Und ich glaube, wenn wir sehen wollen, dass dieses Land gerettet wird, und ich will nichts anderes, ich will sehen, dass dieses Land eine Erweckung nach der anderen erlebt. Dass diese Richtung, die das nimmt, dass sich das verändert, und zwar durch das, was Gott in diesem Land tut. Dann müssten wir lernen, in Generationen zu denken. Und dann müssten wir lernen, als Generation jeder unseren Platz da drin einzunehmen. Weil es gibt Unterschiede. Es gibt absolute Unterschiede. Und wir haben eine ganz tolle ältere Community bei uns in der Kirche. Dadurch, dass es die Kirche schon so lange gibt. Und die heißt bei uns Ladies and Gentlemen, weil die ein bisschen empfindlich sind. Die darf man nicht alt nennen. Aber ich liebe diese Community und gleichzeitig geht sie mir auch manchmal richtig doll auf den Senkel, weil die auch anstrengend sein kann. Weil die haben halt schon einiges gesehen. So für, wenn du jung bist, ist alles neu, alles cool. Let's go. Und die sind so, ja, kennen wir, keine Ahnung. Haben wir mal probiert, hat nicht funktioniert. Ne, ihr könnt es ja mal machen, aber gleichzeitig ist da so ein Reichtum da. Und wir haben, ich treffe mich regelmäßig mit dieser Community und wir haben so ein bisschen gesagt, hey, unser Ziel ist es, nicht irgendwie so einen Betreuungstrupp für uns zu haben, ne, das ist uns, was uns geblieben ist, sondern unser Job ist es zu helfen, dass die nächste Generation in ihre nächste Lebensphase, in ihre nächste Berufungsphase kommt. Weil dazu braucht es Generationen, die vorausgegangen sind, um das mit zu prägen. Dein Erfolg oder auch dein Gesegnetsein von Gott wird durch den Zustand der nächsten Generation definiert. Das heißt, das ist keine, ist nicht so nice to have, keine, naja, manche Leute mögen das, manche nicht, ist nicht so mein Ding. Nein, das ist die biblische Definition von Erfolg, ist der Zustand der nächsten Generation. Wir lesen es im Psalm 144, nur ganz kurz, da heißt es, hey, wenn ihr mir wirklich nachfolgt, wenn ihr von ganzem Herzen mir vertraut, dann werden eure Söhne wie Säulen sein, die den Palast, den Tempel tragen. Nee, das werden eure Töchter sein, aber eure Söhne, eure Kornkammern werden voll sein, ihr werdet gesegnet sein. Das heißt, Gott sagt, hey, wenn ihr wirklich an meinem Herzen bleibt, dann werde ich euch segnen und der Segen wird darin sein, dass die nächsten Generationen stark sein werden, dass sie schön sein werden, dass sie wissen, wer sie sind, dass sie mutig und kraftvoll sein werden. Und das ist unser Auftrag. Ich möchte sehen, dass wir Generationen bei Equippers prägen, die verstanden haben, wer sie sind. Und die sagen, Gott, alles, was du mir anvertrauen möchtest, möchte ich lernen zu tragen. Danke. Ich habe ja schon gesagt, ich habe 3 Töchter. Und manchmal sage ich zu meinen Töchtern, ich bin der einzige Mann zu Hause. So, und dann sagen die, aber Papa, wir haben doch noch Leo. Ne? Leo ist unser kastrierter Kater. Und ich denke mal so, ich weiß nicht, ob das irgendwie jetzt so gut für mich ist. Aber wir haben nicht nur Leo, sondern seit kurzem haben wir noch einen Bewohner in unserem Haus. Und zwar ist das Percy. Und ich habe euch ein Bild von Percy mitgebracht. Das ist eine Eidechse. Das ist Percy, er ist eine Batagame, so heißt das, australische Echsenart. Und in der Spezifikation werden die genannt Super Red. Ich wollte nie ein Reptil haben. Ich habe da kein Interesse, ich habe da nichts gegen, Aber nichts in mir hat irgendwie das Bedürfnis gehabt, ein Reptil zu haben. Aber meine jüngste Tochter, wenn du nochmal das Bild von meiner Family raufhaust, das ist die da oben. Und das war eins der wenigen Bilder, wo sie mal so halbwegs stillhält, was sie eigentlich auch nicht tut. Die ist immer in Bewegung. Und die kam vor Monat mit der Idee an, Papa, ich möchte eine Eidechse haben, und zwar genau diese Eidechsenart. Ich finde die so süß, ich brauche die, ich tue alles dafür. Und ganz ehrlich, meine erste Reaktion war, nein, auf gar keinen Fall. Das habe ich ihr nicht gesagt, aber das habe ich gedacht. Ich bin Papa von 3 Kindern, ich bin Pastor von 2 Gemeinden. Ich habe nicht das Bedürfnis, dass noch irgendein weiteres Lebewesen in meinen Verantwortungsbereich kommt. Der ist voll. Das muss nicht sein. Ich dachte, okay, lass sie noch so ein bisschen in dieser Hoffnung. Aber hey, manches, da müssen sie auch durch. Aber Mathilda ist da dran geblieben. Immer wieder, hat sie uns Videos davon gezeigt und Fotos und hat selber ein bisschen recherchiert und sich gewünscht. Und wir kamen auf Weihnachten zu und meine Frau sagte, ja, sollen wir das vielleicht machen? Und ja, können wir uns ja überlegen. Und habe ich nachgeguckt, so ein Viech kostet 150 Euro. Und dann musst du noch so eine UV-Lampe, eine Wärmelampe, also ich muss Wärme und UV haben. Du brauchst irgendwie im ersten Jahr so Heuschrecken, die du fütterst, die musst du lebend kaufen. Alter, was für ein Aufstand. Also da war ich wieder beim absoluten Nein. Aber Mathilda ist dran geblieben. Und das Resultat ist, da könnt ihr mal sehen, wie, was für ein starker Leiter ich bin. Wir haben eine Echse. Nein, aber es ist nämlich was passiert. Und es hat mir irgendwie was beigebracht über wie Gott ist oder wie er tickt. Weil es gab einen Abend, da hatte ich schon Mathilda auch gesagt, Mathilda, stell dich mal darauf ein, dass du das nicht zu Weihnachten bekommst. Das ist gar nicht so ohne. Das ist teuer, das ist aufwendig, das ist viel Verantwortung. Du weißt ja, dass wir immer viel unterwegs sind und ich bin ja gar nicht dagegen, ja. Und dann eines Abends, Lilly und ich, wir waren irgendwie aus, wir hatten einen freien Abend, kamen wieder und dann hatte sie uns einen Brief geschrieben. Sie hat einen Brief geschrieben und da hatte sie mit ihrer Kinderschrift geschrieben, ihr wisst ja, wie sehr ich mir diese Echse wünsche und ich brauche einfach von euch Antworten, weil ich halte es nicht mehr aus. Und dann hatte sie so Ankreuzfelder gemacht. Erstes Ankreuzfeld war, ich bekomme auf gar keinen Fall diese Eidechse und kann jetzt aufhören, darauf zu warten. Zweites Ankreuzfeld war, ich bekomme auf jeden Fall diese Eidechse und darf mich darauf freuen. Drittes Ankreuzfeld ist, ich bekomme vielleicht diese Eidechse zu Weihnachten oder später. Und dann, das hatte sie geschrieben und in einem Umschlag getan, und dann hatte sie da 50 Euro reingepackt in diesen Umschlag von ihrem Geld. Und witzigerweise hat das was mit mir gemacht. Und ich habe plötzlich was verstanden. Ich bin Pastor, ich predige darüber, dass Geben wichtig ist, weil es im Charakter Gottes ist. Meine Frau und ich, wir haben schon krasse Glaubensschritte mit Finanzen gemacht. Wir sind davon absolut überzeugt, weil wir sehen, wie Gott das segnet. Das ist so wichtig für deine Entwicklung als Nachfolger Christi, dass dein Herz nicht am Geld hängt. Alles schön und gut, aber plötzlich habe ich was Neues verstanden, weil Mathilda hat vielleicht so 120 Euro gespart. Und davon hat sie 50 Euro genommen. Ich weiß, sie war besonders stolz, diesen 50-Euro-Schein zu haben. Irgendwie hatten ihre Schwester, hat sie Geld gewechselt, hatte 50 Euro, da war sie so stolz drauf, den zu haben. Und den hat sie reingefahren. Und das hat was mit mir gemacht. Und das Abgefahrene ist ja, ich brauchte diese 50 Euro nicht. Wenn wir das eine Entscheidung, ich war nicht auf dieses Geld angewiesen. Und sie hätte das auch nicht tun müssen. Aber dass sie das getan hat was mit mir gemacht. Und ich möchte gar nicht irgendwie groß über Geld sprechen, sondern ich möchte nur sagen, wenn wir bereit sind, einen Preis zu zahlen, wo wir sind, wo wir stehen im Leben, mit allem, was war, was noch nicht ist, das bewegt was in dem Herzen von Gott, unserem Vater. Jesus spricht in Lukas 18 darüber, wie wir beten sollen. Und er sagt, macht es wie eine nervige Witwe, die einem ungerechten Richter so lange auf den Keks geht, bis der sagt, damit ich meine Ruhe habe, bekommst du jetzt dein Recht, lass mich bloß in Ruhe. Und er sagt das sozusagen, hey, so dürfen wir zu unserem Vater kommen. Nicht, dass der ungerecht ist oder dass wir den nerven sollen, sondern mit dieser Einstellung, ich bleib da dran. Ich bleib Gott, ich bin bereit, einen Preis zu zahlen. Und ich habe mich gefragt, welchen Preis bin ich bereit zu zahlen, dass die nächste Generation Jesus findet, dass sie Berufung findet. Ich will sehen, dass meine Töchter in ihre Berufung kommen. Aber ich will sehen, dass die Generationen, die nach mir gekommen sind, dass die, dass was meine Decke war, dass das ihr Fußboden wird, auf dem sie laufen. Dass sie mit einer Selbstverständlichkeit erwarten, dass Menschen zum Glauben kommen. Dass sie mit einer Selbstverständlichkeit erwarten, wenn ich jemandem die Hände auflege und für ihn betet, dann wird er gesund werden. Gott wird den berühren. Dass sie mit einer Selbstverständlichkeit Gottes Stimme hören. Dass es einfach eine Generation sein wird, die so nah an Gottes Herz ist, dass Gott mit denen rennen kann. Aber was ist mein Preis dafür? Was ist der Preis, den ich dafür zahlen muss? Was ist die Bereitschaft, etwas auf mich zu nehmen, was ich gar nicht will, die ich da zahlen muss? Ich habe manchmal abends, ne, ein langer Tag, ich liebe das, alle sind im Bett und dann habe ich noch mal einen kurzen Moment Ruhe für mich. Guck zum Beispiel Fußball übrigens hier, Rainer, der Blumenstrauß bekommen hat, hat vorhin zu mir gesagt, endlich mal ein Pastor, mit dem man vernünftig über Fußball reden kann. Genau. Aber ich liebe das. Ich liebe das. Ein Vorteil, auf dem Land zu wohnen, ist, wenn ich nachts mal rausgehe, ist der Sternenhimmel unfassbar. Und ich fühle mich irgendwie connected mit Abraham, der zu den Sternen schaut. Ich habe aber manchmal auch so melancholische Momente, wo ich mich frage, oh, schaffe ich das alles? Bin ich noch der richtige Leiter für das alles? Gott, du siehst all meine Fehler und was wird werden in der Zukunft? Und eins am Abend, ich wusste, da stehen große Veränderungen bei uns in der Kirche an. Ich muss ganz mutig was Neues bauen. Ich muss bereit sein, auch liebgewonnene Dinge loszulassen. Du kommst nicht in das Neue, wenn du nicht bereit bist, das Alte loszulassen. Aber das Alte ist ja nicht schlecht, es war gut, vielleicht sogar sehr gut. Aber Gott hat was Besseres für mich. Aber kann ich das tragen? Will ich das tragen? Und ich habe Gott so meine Klagen gebracht, gesagt, Jesus, immer alles gesagt, was ich nicht kann. Und wo ich gerade selber irgendwie das Gefühl habe, boah, da bin ich nicht ausreichend. Und dann sagte plötzlich, deswegen rede ich auch über Fußball, sagte Jesus zu mir, oder stellte mir eine Frage, sagte Simon, ist der Coach einer Mannschaft, ist der Trainer einer Mannschaft der beste Stürmer? Nein. Ist es der beste Torwart? Nein. Ist es der beste Verteidiger? Nein. Es geht nicht darum, was der kann, es ist darum, was der trägt. Weil der etwas sieht in den Spielern, etwas sieht in den Leuten, der kann etwas hervorholen, der kann eine Strategie sehen, der weiß, was gebraucht wird. Und das war so eine simple Analogie, aber die sprach zu meinem Herz und hat mir wieder Sicherheit gegeben. Da, wo der Feind mich unsicher machen wollte, zu wissen, oh, ich muss gar nicht der Beste in allem sein, aber ich habe einen Auftrag, ich habe einen Platz. Und ich glaube, das ist eine Sache, wo wir besonders, wenn wir in eine andere Generation kommen, wenn wir eben nicht mehr zu den Jungen gehören, wenn wir nicht mehr vorne wegpreschen, wenn wir schon Lebenserfahrung tragen, wenn wir Verantwortung haben, dann muss sich die Rolle verändern. Ne? Du bist vielleicht nicht mehr auf dem Platz jeden Samstag 15.30 Uhr oder Sonntag, wann auch immer die Spiele sind, aber du wirst gebraucht an der Seitenlinie. Und zwar nicht als Zuschauer. Weißt du, in der Kirche braucht es keine Zuschauer an der Seitenlinie, sondern Leute, die den Mut haben, in der Coachingzone zu sein. Und die sagen, ich sehe was in den Leuten hier. Ich sehe was in diesem Team. Ich feuere die an, ich ermutige die. Ich falte die auch mal zusammen, wenn ich sehe, dass die nicht das ergreifen, was sie eigentlich könnten. Ich stehe an ihrer Seite, ich brülle auch mal den Schiri an, wenn es Probleme gibt. Aber ich bleibe in meiner Coaching-Zone. Ich möchte dir sagen, die Seitenlinie braucht keine Zuschauer. Ich wollte eigentlich meine Message, hat lange gedauert, aber hier ist der Titel, wollte ich nennen, Get into your zone. Dann habe ich gedacht, na, sollte ich in Ostberlin über Zone sprechen? Keine Ahnung. Ja, danke, Christian. Einer fand's witzig. Okay, ihr seid ja schon in der Zone sozusagen, aber ich meine das eher so im übertragenen Sinne. Du bist berufen, in eine Zone zu kommen, wo du in der Zeit, in der du bist, in der Generation, in der du bist, in voller Kraft Gottes Haus mitbauen kannst. Und wo du irgendwann sagen kannst, hey, wenn ich zurückgucke auf die Generationen, die nach mir gekommen sind, ich habe einen Anteil daran gehabt, dass die stark geworden sind. Und ich liebe das zu sehen, dass die teilweise stärker als ich sind. Dass die mit einer Selbstverständlichkeit Dinge erwarten, von denen wir nicht mal geträumt haben zu wagen. Ne, manchmal ist das ja so, wisst ihr eigentlich, wie gut ihr es habt? Manchmal möchte ich es meinen Kids sagen, wenn die Sonntagmorgens keinen Bock auf den Gottesdienst haben. Möchte ich sagen, weißt du eigentlich, in was für eine Kirche ich früher gehen musste? Ne, das war so anstrengend. Da habe ich gelernt zu sitzen, langweilige Predigen zu hören. Die Musik war auch öde. Aber irgendwie war das auch mein Zuhause. Aber das wissen die nicht, weil das ist für die das Normal und das muss auch so sein. Deren Normal muss weit über mein Normal sitzen, liegen. Das ist das, wovon ich träume. Und wir haben nicht mehr genug Zeit, um da tief einzusteigen, aber einer der wichtigsten und für mich bewegendsten Übergänge, wo eine Generation etwas an die nächste übergibt, finden wir unter anderem in 1. Chronik 28. Und da ist es nämlich David, der den Auftrag, einen Tempel zu bauen, lass das mal weg, das können wir gar nicht alles lesen, seinem Sohn Salomo übergibt. Und die Geschichte von David ist, der hat unfassbar gelitten. Der hat ganz früh eine Berufung bekommen. Der war übersehen, der war zur Seite gepackt. Gott findet ihn und Gott beruft ihn. Und er versucht einfach nur von ganzem Herzen, dem König zu dienen, seinem Vater zu dienen. Aber nachher der König hasst ihn sogar, will ihn umbringen, nimmt ihm seine Frau weg, er muss ins Exil. Aber David ist ein Mann nach dem Herzen Gottes, er macht nicht alles richtig, auf jeden Fall nicht. Aber Gott segnet ihn und es kommt irgendwann so weit, dass David König von Israel wird, das ganze Land eint. Und da viel Leid, Schmerz, Verzicht, Mangel, Enttäuschung. Und dann sagt der Gott, und jetzt lass mich dir einen Tempel bauen. Und wenn du die Psalmen gelesen hast, kannst du sehen, wie sehr er Gott liebt. Und Gott sagt, nein, du hast zu viel Blut vergossen. Du wirst mir keinen Tempel bauen. Alles, wo er war, war er, weil Gott ihn geführt hat. Ich hätte verstehen können, dass er in dem Moment bitter, enttäuscht und frustriert ist. Und sagt, okay, all das musste ich erleben, musste ich ertragen, habe ich gegeben für dich. Und jetzt sagst du, ich darf nicht deinen Tempel bauen. Aber Davids Reaktion ist komplett anders. Und ich möchte dich ermutigen, lies die Geschichte mal, 1. Chronik 28. David sagt, alles klar, dann wird mein Sohn diesen Tempel bauen. Und er fängt an, er sammelt die Ressourcen, er lässt die Steine behauen. Er sammelt Gold und Silber dafür. Er bringt die wichtigen Menschen von Israel zusammen, all die Stammesfürsten und wichtigen Leute. Und er eint das Volk um seinen Sohn herum. Und er spricht ihm Auftrag und Berufung zu. Und er übergibt ihm etwas. Und wir sehen, wie unter Salomo dieses Volk in seine absolute Blütezeit kommt. Wo Dinge passieren, sichtbar werden, wo Könige und Königinnen von fremden Ländern kommen und staunen über das, was da passiert ist. Und ich möchte dir sagen, das ist mein Wunsch, dass jemand kommt und die nächste Generation sieht, die ich prägen durfte und sagt, Wahnsinn, was hier los ist. Unfassbar. Unglaublich, was ihr hier habt, was ihr hier gebaut habt. Und David ist super strategisch da drin. Übergibt ihm die Ressourcen, er baut die eine. Er kämpft manche Kämpfe für Salomo, damit er den Rücken frei haben kann, da hineinzutreten. David ist bereit, sein Leben niederzulegen, weil in ihm was Größeres lebt. Ich möchte dich ermutigen, wenn du diese Kirche liebst, wenn du sagst, ich träume von einem Ort, wo Menschen Hoffnung bekommen, wo sie Heilung erfahren. Ich träume von einem Ort, wo ich meine Nachbarn und Freunde hinnehmen kann, weil ich weiß, die werden eine Begegnung mit einem lebendigen Gott haben. Ich träume von kraftvollen Kindern und Jugendlichen und allen Generationen zusammen, die in einer Zeit voller Unsicherheit ein anderes Licht tragen, eine andere Hoffnung in sich tragen. Dann möchte ich dich sagen, hey, mach dich auf und frag Gott, was ist mein Auftrag da drin? Wir hätten nie erlebt, was wir jetzt erleben in Flensburg, wenn wir nicht Generationen gehabt hätten, die gebetet haben für genau das. Und die dann, als das kam, weil das Ding ist, wenn das kommt, wofür du betest, möchte ich dir sagen, es wird anders aussehen, als du es dir vorgestellt hast. Ein Schlüsselmoment, als für mich war, als ein ganz lieber älterer Herr, der schon seit Ewigkeiten in dieser Kirche ist Und ich weiß, er betet jeden Tag für Erweckung. Er betet dafür, dass dieses Land gerettet wird. Und er hat sich viel beschwert. Die Musik war zu laut, das Licht hat zu viel geflackert. Und warum hüpfen alle so komisch rum? Was soll das alles? Und ich weiß, und er hat sich wirklich viel bei mir beschwert. Und das ist auch mich manchmal verunsichert. Wie gehe ich damit um? Du könntest mein Papa sein und eigentlich könnte ich dich die ganze Zeit nur versuchen, irgendwie wieder einzufangen. Und dann weiß ich, hatten wir einen Abendgottesdienst, in dem, ich glaube, 18 junge Kerle ihr Leben Jesus gegeben haben. Und die waren dann da vorne beim letzten Song, vorne im Praise Pit und haben gefeiert. Und er war, auch in seiner Wortwahl, war er sehr norddeutsch, sehr direkt. Vielleicht noch nicht berlinerisch, aber schon. Ne? Und dann kam er zu mir und Tränen liefen sein Gesicht runter. Und er sagte, Simon, du weißt, dass ich das hier alles zu laut und zu grell finde. Das ist gar nicht mein Ding. Und er sagte, wenn ich das hier sehe, und er zeigt auf diese jungen Kerle, dann soll das mein Preis sein. Und ich stehe hinter dir und ich bete für dich. Und ich glaube, dass Gott Großes vorhat. Und wir haben uns umarmt, ich habe geweint, weil es war so ein Durchbruch damals für mich. Und plötzlich wurde er jemand, der nicht mehr nur kritisiert hat, sondern er wurde jemand, der gesagt hat, ja, ich verstehe euch, mag ich auch nicht so. Aber siehst du die jungen Leute, die zum Glauben gekommen sind? Siehst du, was da passiert ist? Siehst du, was da gerade aufbricht? Kannst du es sehen, was Gott gerade tut? Wollen wir ein Teil davon sein? Ich weiß, ich hatte auch so eine nervige Witwe, die seit 50 Jahren betet für diese Kirche, die richtig anstrengend war. Und die hat er sich geschnappt und gesagt, hat dir gezeigt, was passiert. Und die haben angefangen zu beten. Die haben angefangen, junge Leute nach dem Gottesdienst zum Essen einzuladen. Die haben angefangen, einfach Eltern zu sein, da zu sein. Wir sind in einem Kino, wir bauen jeden Sonntagmorgen 4 Stunden lang auf mit einem großen Team. Und plötzlich ist da eine ältere Generation. Die machen manchmal belegte Brötchen. Die sind am Start mit einem guten Herzen. Und das war der Wendepunkt. Und dann sind wir innerhalb von wenigen Jahren sind wir total gewachsen. Das passiert in dem Moment, wo die vorhergehende Generation bereit ist zu sagen, ich zahle meinen Preis. Jesus, ich will diese Eidechse. Ich packe 50 Euro in den Briefkasten. Das ist fast alles von meinem Geld, aber ich habe einen Traum. Und ich glaube, ihr seid Leute, die hier einen Traum haben. Hey, lass uns gemeinsam mal aufstehen. Als wir vor einem Lobpreis waren, hatte ich den Eindruck, dass Jesus sagt, hier ist irgendwas mit der Gabe der Heilung. Hier sind Leute, glaube ich, die möchte Jesus ausrüsten mit einer Gabe der Heilung. Und wir lesen davon in der Apostelgeschichte, wie die Menschen umhergegangen sind, wie sie gebetet haben. Die haben Wunder über Wunder gesehen. Ich glaube, hier sind ein paar Leute, wo Jesus sagt, hey, du hast schon eine Ahnung. Das spricht mich an. Aber ich habe mir zu oft die Finger verbrannt. Ich will eigentlich gar nicht. Gott sagt, streck dich danach aus. Streck dich danach aus. Ich will dich damit ausstatten, ich will dich damit ausrüsten, ich will dich berufen, dass du jemand sein wirst, der Heilung bringt. Und ich glaube ganz besonders in eurer älteren Generation sind Leute, wo Gott sagt, ich möchte dich ausrüsten mit einer Gabe der Heilung. Aber das gewinnt in dem Moment, und wir lesen davon in Malachi, in dem Moment, wo die Herzen der Väter und der Mütter sich den Herzen der Kinder zu wenden. Dann wenden sich die Herzen der Kinder den Vätern zu. Weißt du, dieses Land braucht Väter und Mütter. Genauso wie es junge Generationen braucht, die nach vorne gehen. Und vielleicht können wir für einen Moment mal die Augen schließen. Einfach nicht umhergucken. Und einfach, wenn das Thema über das, was ich gesprochen habe, wenn du damit ringst und vielleicht richtig gute Gründe hast, dann darfst du mir ganz kurz einfach ein Handzeichen geben. Wenn du weißt, hey, da liegt eigentlich eine Berufung in mir, aber ich finde es gerade so schwer. Da ist gerade so viel, vielen Dank, ich sehe eure Hände. Da ist so viel Trauer gerade da. Da ist so viel Unsicherheit gerade da. Ich möchte dir sagen, das ist kurz bevor der Durchbruch kommt. Gott möchte dir ganz persönlich einen Durchbruch schenken. Ich möchte dir ganz persönlich begegnen an diesem Ort. Du bist unfassbar kostbar für diesen Zeitpunkt in dieser Kirche. Ich glaube, wenn ihr anfangt, wieder auf den Sonntag zu gehen, ich glaube, dann wird der Laden hier explodieren. Und dann wirst du gebraucht. Dann wirst du gebraucht. All hands on deck. Und ich möchte ganz kurz für dich beten, für alle, die sich gemeldet haben, aber vielleicht auch einfach, wenn du spürst, mich betrifft das. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du jetzt hier bist. Und Heiliger Geist, ich danke dir, dass du uns Jesus offenbarst, dass du uns zum Vater führst, dass du unser Heiler bist, dass du zu uns sprichst. Jesus, ich danke dir für die Berufung, die von Anfang an in dieser Gemeinde schon vor Jahren ins Fundament gepackt wurde. Und Jesus, wir rufen das wieder hervor. Wir danken dir für alles, was war. Für alles, was war, Jesus, sagen wir danke. Aber Jesus, wir richten unseren Blick ganz neu auf dich. Du bist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Wir richten unseren Blick auf zu den Bergen, wovon uns Hilfe kommt. Gott, du schenkst uns ganz neue Visionen und Träume und Heilung, Gott. Und ich bete dafür, dass du richtig Träume schenkst. Träume nachts. Dass Leute träumen von dem, was du hier tun willst. Und dass diese Church bekannt wird dafür, dass es eine Kirche der Generation ist. Von den Kleinsten bis hin zu den Ältesten. Und etwas in dem Ausdruck dieser Kirche bringt Heilung in diese Stadt und in dieses Land, Jesus. Und mein Gebet, und ich hoffe, dein Gebet ist, Gott, lass uns sehen. Lass uns sehen in unseren Lebzeiten, was du hier tun wirst. Jesus, lass uns schauen, deine Güte und deine Gerechtigkeit. Lass uns sehen, wie du unser Land heilst. Herr, ich bin fast am Ende, aber lass uns mal ganz kurz in dieser Haltung bleiben. Vielleicht ist es dran für dich, dass du heute ganze Sachen mit Jesus machst. Vielleicht hast du das schon mal, vielleicht noch nie, aber ich möchte dir sagen, wir sollten nicht länger warten. Du solltest nicht länger warten mit dieser Entscheidung. Ich weiß nicht, warum du hier bist. Ich weiß nicht, warum du vielleicht noch hier bist. Aber ich weiß, dass heute die wichtigste Entscheidung für dich ist. Nicht für deinen Nachbarn, nicht für irgendwen, sonst für dich ist, ganz neu, ganze Sache mit Jesus zu machen. Ich möchte dir dafür einfach eine Gelegenheit geben. Darfst du einfach mal ganz kurz deine Hand auf dein Herz legen? Und ich möchte für dich beten. Jesus, ich danke dir, dass du gut bist, dass du treu bist, dass du kraftvoll bist. Und ich danke dir, Jesus, dass du mich siehst. Heute Abend, hier, wo ich stehe, mit all dem, was war und was vor allen Dingen nicht war. Und Jesus, ich sage heute Abend, ich glaube, und ich vertraue ganz neu, dass du gut bist. Weißt du, die Bibel sagt, wenn wir mit dem Herzen glauben, mit dem Mund bekennen, werden wir gerettet werden. Du hast vielleicht versucht, dich selber zu retten, aber du kannst dich nicht retten. Aber Jesus kann. Und ich möchte ein ganz simples Gebet sprechen. Ganz kurz, gemeinsam. Ich bete das einmal vor und wir sprechen das gemeinsam laut nach. Und wenn du hier bist und ganz bewusst zum ersten Mal oder neu eine Entscheidung triffst, dann bete das von Herzen. Sprich es aus. Sprich über deine Zukunft aus, dass sich deine Geschichte verändern wird. Sprich aus, dass deine Kinder ein anderes Leben haben werden, als du es haben wirst, weil du Jesus kennst. Sprich aus über deine Zukunft, dass du ein Kind Gottes bist. Sprich aus über dem, was kommt, dass Jesus mit dir sein wird und dass sich alles verändern wird. Amen. Herr, bevor wir es tun, und das ist das Letzte, was ich mache, einmal noch würde ich euch bitten, die Augen zu schließen, weil ich einmal sehen möchte, mit wem ich bete. Wenn du hier bist und sagst, Pastor Simon, ich möchte das ganz bewusst heute Abend beten, dann darfst du ganz kurz deine Hand heben. Einfach nur für mich, damit ich weiß, mit wem ich heute Abend bete. Danke. Dankeschön. Okay. Leute, zwei Leute haben ihre Hand gehoben und wir helfen ihnen jetzt rein ins Königreich. Amen. Können wir das tun? Können wir irgendwie ein bisschen verstehen, was hier gerade passiert und sagen, Gott, das ist unser Privileg, Menschen zu helfen, in dein Reich zu kommen, dir nachzufolgen? Komm mal, wir beten zusammen. Und ganz kurz beten wir gemeinsam. Jesus Christus, heute entscheide ich mich, dir zu vertrauen. Ich gebe dir mein Leben. Meine Vergangenheit, meine Zukunft und mein Jetzt. Und ich sage jetzt, ich brauche deine Vergebung, ich brauche deine Heilung, ich brauche deine Wiederherstellung und ich empfange von dir, von deinem Kreuz, ein neues Leben. In Jesu Namen, Amen. Amen. Gott segne euch.
Weitere Informationen findest du unter equippers.berlin.